Es gab es ja auch kaum, ne? Also diese Bio-Bäckereien waren ja auch die ersten Bäckereien, wo man vernünftiges Vollkornbrot gekriegt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, dass heute nicht nur der David Haas mir gegenüber sitzt, sondern wir haben jemand zwischen uns aufs Overbänkle genommen. Ich freue mich sehr, dass Franz Schmid heute hier zu Gast ist. Hallo Franz.
Hi, grüß euch.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir kennen uns persönlich nicht. Von dem her freue ich mich natürlich umso mehr, was du heute zu erzählen hast.
Ja, die interessante Gäste bringt natürlich immer ich ein.
Tja, schon gut so.
Das lassen wir mal so stehen. Ja, okay.
Franz, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Erzähl doch mal unsere Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, was du gemacht hast, viele, viele Jahre deines Lebens und genau, warum du heute hier zu Gast bist.
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, da dauert es länger, ne? Ja, ich bin Bäckermeister von der beruflichen Seite her, bezeichne mich inzwischen als Bio-Bäckermeister, weil ich schon so lange Bio mache. Sind jetzt ja auch schon über 40 Jahre. Und ja, ich schaffe mit meiner Frau Marion Fritz zusammen bei der OB Kohnlohe, was eine Bioländer Zeugergemeinschaft ist, da gehen wir nachher noch drauf ein. Und wir beliefern hauptsächlich Bäckereien und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, die Bäckereien zu beraten, ja, Rezepte zu entwickeln, drüber hinaus, einfach Backverfahren, ja, allgemeine Beratung, was ein Biobäcker braucht. Und da haben wir sind wir jetzt schon seit 22 Jahren bei der OBEC und da haben wir sehr viel Erfahrung und ja, einfach auch arbeiten mit vielen Biobäckereien zusammen. Ne?
Okay, jetzt bist du ein erfahrener Bäcker, wie man raushört. Die wichtigste Frage ist natürlich, wir sitzen hier ja auf unserem virtuellen Ofenbänkle. Was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Hast du da auch so, Ingmar und ich verbinde da damit immer eine Gemütlichkeit? Hast du da auch eine Verbindung dazu?
Ja, also ich habe eine Verbindung aus der Zeit, wo ich im Bäckereikollektiv gearbeitet habe. Da haben wir uns oftmals, ja, auch mal zu zweit oder auch zu dritt nach der Schicht irgendwie zusammen auch mal auf den Ofenbänkle gesetzt kurz oder später auch mit meiner Frau, die ich da in dem Kollektiv kennengelernt habe. Ja, was angenehme Sache, wenn die Wärme auf den Rücken strahlt und man dann noch ein bisschen relaxen kann.
Jeder Bäcker kann es bestätigen, gell?
Kritisch war es, wo man dann der Ofen, der alte Matador war zu klein und haben wir den rausgeschmissen, ne? Ich hätte gern einen Ofen mit einer Etage mehr gehabt, aber dann fällt das Ofenbänkle weg und dann haben wir uns dann doch mit, also es war dann schon eine Vergrößerung, aber wir sind dann ja bei einem Bongard gelandet mit einem wunderschönen Ofenbänkle.
Bongard hat ein sehr schönes Ofenbänkle.
Absolut, absolut.
Kannst du ja bestätigen. Ja, habe ich auch schon erlebt.
Das Ofenbänkle meiner Kindheit, absolut, ja.
Ja, Franz, du hast einige spannende Stationen auch in deinem Lebenslauf schon durchlaufen, sag ich mal, bevor du auch zur OPEC gekommen bist. Bevor wir darauf eingehen, wird mich interessieren, es interessiert mich eigentlich bei alle unsere Gäste, wie bist du ganz früh in deinem Leben aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss, was bei dir natürlich auch sehr interessant ist, dass du Biobäcker schon sehr, sehr lang bist. Wie kamst du dazu und genau, wie bist du allgemein aufgewachsen mit dem Thema Essen und Genuss?
Also ich komme aus dem Oberschwäbischen. Wir waren ich sag mal, ein einfacher Haushalt. Mein Vater war Schneider, hat daheim geschafft, also war Arbeitsbetrieb und mir vom Essen her war es schwäbisch-österreichische Mehlküche. Ne? Also viel Mehlprodukte und einfache Küche unter der Woche.
Warum österreichisch?
Ah, diese, fällt mir der Begriff.
Mehlspeise oder was meinst du?
Mhm. Also viel Mehlspeisen, Dampfnudeln, Schupfnudeln, einfache Mehlspeisen, die es unter der Woche gab und Sonntag halt Fleisch, ne? Das war's dann in der Regel. Bei uns ist noch, wir hatten noch also zwei Schweine
immer, die gemästet wurden, und so um die 10 Hühner. Und da gab es halt auch ab und zu, also das halt, die zwei Schweine sind halt, wenn sie soweit waren, eins im späten Herbst und das andere im Frühjahr dann geschlachtet worden, und dann gab es halt auch die ganze Produkte vom Schwein.
Okay, also gut bürgerlich bist du, was ja. Esse und Genuss ja, angeht, ja. Bist du einfach gut bürgerlich ja, aufgewachsen.
Ja. Ja, aber damals noch lang nicht so viel Fleisch, wie heute übrig ist. Ne? Inzwischen kochen wir eigentlich vegetarisch, essen ab und zu mal vielleicht ein Fleisch zwischendurch, aber selten.
Wie kam es denn dazu, dass du Bäcker geworden bist, wenn es da gar keine familiäre Vorprägung gab, einfach Eigeninteresse, oder?
Eigeninteresse, Teil, ja, schon. Ich hab auch gerne in der Küche geholfen, also gerade wenn es auf Weihnachten zuging, dass ich dann beim Plätzlebagger geholfen habe, oder das hat mir Spaß gemacht. Also wir hatten auch in Gutenzell, das ist so ein kleines Dorf mit damals um die 700 Einwohner vielleicht, gab es auch noch eine Bäckerei, und da haben wir auch ein paar Mal gespielt. Also der Junior dort war 3 Jahre älter wie ich, und dann, also war nicht oft, aber so diese paar Mal habe ich immer noch in Erinnerung. So diese heimelige Atmosphäre in einer kleinen Bäckerei. Aber ein ganz großes Thema für mich war ja, ich habe ja nur Hauptschule gemacht, mit 15,5 war ich fertig. Und ich wollte eigentlich raus aus dem Dorf. Und Bäcker zu lernen war, okay, war ein Grund dazu. Ne? Okay. Habe ich dann in der Kreisstadt in Biebrach gemacht und dort beim Bäcker oben drin und im Dach gewohnt. Das war für damalige Verhältnisse ein bisschen größere Bäckerei. War auch nicht ganz so toll von der Ausbildung. Nach 6 Wochen bin ich heimgefahren, habe gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin.
Okay.
Also das war sehr gewöhnungsbedürftig, und ich habe es auch, sie haben mich dann überredet, und ich habe meine Lehre dann fertig gemacht, war auch gut.
Kurze Zwischenfrage, wann war das, als du deine Ausbildung gemacht hast?
Die Lehre war 72.
72, okay.
Ja, und das war, also ich hätte mir auch Schreiner vorstellen können, da wäre neben dran, war der Schreiner neben uns.
Wäre auch raus aus dem Dorf gewesen.
Nein, das wäre ja, wär neben euch gewesen. Das wäre nicht raus aus dem Dorf gewesen, und von daher war das schon erledigt. Aber das war damals auch, was der Schreiner dort gemacht hat. Als Highlight ab und zu mal ein Sarg oder mal eine Haustür, und sonst irgendwie hauptsächlich Bauschreinerei und viel mit Pressplatten, das wollte ich auch nicht. Von daher war das schon soweit okay.
Okay, aber die Ausbildung?
Ausbildung habe ich fertig gemacht.
Hast durchgezogen?
Ja, habe dann noch ein halbes Jahr in dem Betrieb geschafft.
Und was war die Schwierigkeit in der Ausbildung?
Es war zu monoton. Also es war damals, es war vom Fachlichen her nicht anspruchsvoll. Das war schon die Zeit, also es gab keinen Natursauerteig mehr in dem Betrieb. Also wurde nur mit Teigsäuerungsmittel gearbeitet aus dem Sack.
Spannend, das war so die Zeit, wo das aufkam.
Es kamen die ersten Fertigmehle, ne, das gute Holzluckenbrot, das ist ein Roggenmischbrot, das hat zwar schön ausgesehen, hat auch gut geschmeckt und eine gute Frischhaltung gehabt, aber kam halt auch weitgehend aus dem Sack, ne, also 50% oder so. Und ja, also das hat man alles, damals bei den Brötchen ging es noch, da war es noch einigermaßen bodenständig, also es gab diese Malz-Emulgator-Backmittel, aber ja, danach wurde das ja immer herber mit den Diacetylweinsäureester und was alles zugemischt worden ist in den Brötchenbackmittel.
Aber das finde ich jetzt unheimlich spannend, mal mit jemandem zu schwätzen, der das so live miterlebt hat. Was war denn der Grund, dass das dann so massiv zugenommen hat in dieser Zeit? Weil die Leute mehr Vielfalt wollten, Fachkräftemangel, sagt man immer, aber was
war? Ja, es war so schön einfach auch. Es war so schön einfach und betriebssicher. Die Brötchen, Kleingebäck hat ein bisschen mehr Volumen gekriegt. Das ist ja auch eine Mehr, dass immer alle sagen, ja, wir brauchen großes Volumen. Es stimmt ja nicht. Je mehr Volumen ich habe, umso weniger Geschmack habe ich. Aber das war damals massiv, diese Zeit. erst später, ich habe ja dann nach dem halben Jahr, habe ich noch einen Kleinbetrieb probiert.
Aber du bist Kammersieger geworden in der Ausbildung, da muss ich noch
schön drauf eingehen. In der Ausbildung, ja, ich bin Kammersieger geworden.
Was heißt denn das? Erklär das unsere Hörerinnen und Hörer mal.
Ja, das war halt nach der Ausbildung, ist halt, Kammersieger wurden die, wenn die Noten gut waren, also dann die Besten hatten dieses Prädikat Kammersieger. Und es hat berechtigt dazu, beim Landeswettbewerb der Kammersieger mitzumachen. Ne?
Das okay, war das heißt aber, du warst der Beste in deinem Jahrgang. Trotz, dass die Ausbildung erstmal nicht so gut war, aber du hast viel Eigeninteresse wahrscheinlich gehabt.
Die Ansprüche waren nicht so hoch, sagen wir es mal so.
Okay.
Also es war auch so, dass ich auf dem Bildungsabschluss hängen geblieben bin. Das war damals bei uns auf dem Dorf. Das war das einzige Möglichkeit damals, als ich in der vierten Klasse war, quasi ins Internat zu gehen. Da war mein Bruder schon, das wusste ich schon, dass ich das nicht will. Und als der Patre dann da saß bei uns daheim auf seiner Werbetour, wer wohl ins Internat kommt, dann habe ich schon gesehen, aha, steht das Auto da. Bin dann rein und habe gesagt, also Internat mache ich nicht, das könnt ihr euch abschminken. Ne? Und war dann klar, das wäre sowieso für meine Eltern eng war von der finanziellen Ausstattung her, aber sie hätten es auch gewuppt. Ne? Und dann war ich halt in der Situation, okay, Bäcker, so wie ich das mitgekriegt habe in der Lehre, auch im Kleingebrieb hinterher, da habe ich nach 3 Wochen schon wieder aufgehört, weil das gar nichts war.
Also ein anderer Betrieb?
Ein anderer Betrieb, ja. Mhm. War dann auch wieder in einem anderen Städtchen in der Nähe. Mhm. Und also es war einfach unzumutbar. Okay, nach 3 Wochen war ich wieder weg und habe dann halt meine Überbrückungstätigkeiten. Es gab da so eine Kühlschrankfabrik in der Nähe, da konnte man anheuern. Dann war ich dann gutes Jahr, bis ich ich habe einen Kriegsdienst verweigert und habe dann die Verhandlung gehabt. Gab es ja noch die Verhandlungen damals und dann habe ich konnte ich meinen Zivildienst anfangen und habe den dann gemacht in einem Behindertenheim. Ja, und das hat mir sehr gut getan. Das war einfach auch mit viele andere Zivildienstleistende und auch das ganze Pflegepersonal, die waren einfach offen und es war eine ganz andere Welt für mich. Okay, danach habe ich eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht, 2 Jahre Schulzeit und der Zivildienst galt als Vorpraktikum und habe eigentlich vorgehabt, das zu machen weiter. Und dann habe ich aber beim Fest dann irgendwann einen Bäcker kennengelernt, der eine kleine Mühle und eine Bäckerei daheim gehabt hat und der dann auch schon angefangen hat, einen Teil in Bio zu machen und Vollkornbrot zu machen und einfach in diese Richtung unterwegs war und der davon geträumt hat, so eine Wohn- und Lebensgemeinschaft aufzumachen. Also das in der Mühle und kleine Bäckerei unten drin, dass man da auch zusammen wohnt, quasi in verschiedenen Einheiten und zusammen arbeitet. Das war ja damals so der Aufbruch zur ganzen Alternativbewegung.
War das dann so dein Zugang auch in die Bioschiene?
Das war mein Zugang in die Bioschiene, ja.
Jetzt kennen wir uns schon so lang, Franz, und ich habe nicht gewusst, dass wir Gemeinsamkeiten haben, weil ich habe auch mal mit dem Beruf Heilerziehungspfleger geliebäugelt. Ich habe tatsächlich auch mal ein Praktikum gemacht, aber dann hat es mich doch auch zum Bäcker verschlagen.
Ja.
Spannend. Okay, und dann doch wieder zurück zum Bäcker in diese Mühle?
Das war dann schon. Also da ging es dann noch nicht. Wir waren dann mit der Ausbildung fertig als Heilerziehungspfleger. Ich war damals dann mit meiner ersten Frau verheiratet. Oder ich habe geheiratet während dem Anerkennungsjahr. Ne? Also nach der Ausbildung musst du ein Jahr Anerkennungsjahr machen, dass die Ausbildung als Heilerziehungspfleger staatlich anerkannt ist, ne, und abgeschlossen ist. Und da haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall noch, dass die Ausbildung, dass man das safe hält. Ne? Ja, dann haben wir das fertig gemacht, wir zwei. Haben in der Zeit geheiratet, meine Frau war auch schwanger dann, wo wir dann schon in die Mühle und Bäckerei dann hinzogen sind. Ja, Und es war dann leider so, dass auch die Wohnverhältnisse waren noch nicht so, wie es ausgemacht war. Und es war sonst einfach irgendwie, es war dann, ja, es war schwierig. Okay, also wir haben das dann aufgegeben und haben gesagt, okay, das geht nicht. Auch der Inhaber war schon relativ bedient, weil er in diesem Jahr mit vielen Leuten zusammengeschafft hat, die, ja, ein bisschen zu viel Freak waren und doch vielleicht ein bisschen zu wenig Lust zum Schaffen auch die, teilweise hatten. Ja,
okay. Die Anfänge der Biobranche oder
ja, das waren schon irgendwie ja. Ein bisschen spannend. Schwierige Zeiten.
Okay.
Ja.
Und wie ging es denn weiter?
Ja, ich habe dann wieder einen kurzen Zwischenstopp gemacht in der Kühlschrankfabrik. Und dann halt überlegt, wie kann ich denn weitermachen? Es war schwierig, ich wollte nicht mehr in einer normalen Bäckerei arbeiten. Die Arbeitszeiten waren halt, ja, also damals üblich 220, 230 Stunden im Monat. Auch diese frühe Anfangszeiten, damals gab es noch das Nachtparkverbot, da ging es zumindest erst um 4 oder Samstag um 2 oder sowas los. Hat mit meiner damaligen Lebensführung nicht so super zusammengepasst.
Okay.
Und dann habe ich mir halt überlegt und habe dann, irgendjemand hat mir dann erzählt, du, in dem Schloss, also im Nachbarort, gab es so ein Schloss, da war früher ein Kinderheim drin, also relativ lang, und die haben in dem Kinderheim selber backen. Das hat mir jemand zutragen. Und irgendwann habe ich mir einfach allen Mut, den ich hatte, zusammengenommen und habe bei dem Mann, der das Schloss da gehabt hat, das war ein Mensch, der in Hamburg mit Reedereien Geld verdient hat. Und ja, dann bin ich einfach vorbeigeschlappt und habe gesagt, ich habe da mal eine Frage. Könnte man da nicht irgendwie die kleine Bäckerei da aktivieren und da Biobrot backen und auf dem Markt verkaufen? Und ich war selber ganz erstaunt, dass er so offen war, ne? Und habe dann später erfahren, dass er in seinem Kaufvertrag Auflagen drin hat, dass er auch irgendwas machen muss mit den Gebäuden. Also nicht nur das große Wohnhaus bewohnen, sondern auch die Nebengebäude, die es alle noch gab, auch irgendwie nutzen muss. Und von daher hat ihm das ganz gut in den Kram gepasst. Ich hatte dann vor, einen Meister zu suchen, der dafür unterschreibt, ne? Mhm. Weil das ja durch den Meisterzwang. Ja. Also alle Bäckermeister, die ich mir eingefallen sind, die ich gekannt haben, wollten nicht. Der Inhaber oder Besitzer von dem Schloss hat dann auch immer mehr Druck gemacht. Und jetzt machen wir halt und ich krieg das schon irgendwie geregelt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du die Verantwortung übernimmst, fangen wir an. Wir haben das Ding hergerichtet, haben das, also war nur noch ein Ofen drin und ein Gneter und wir haben das dann einfach eingerichtet mit einem Kumpel zusammen. Und dass man da backen konnte, wir haben dann direkt ab aus der Backstube rausverkauft, hier die Leute im Dorf, wir sind auf den Wochenmarkt gefahren, haben dort verkauft. Ja, und es lief auch ganz gut an, es hat gut geklappt, es war irgendwie basic, aber die Sachen waren gut und die Leute haben es gern gekauft. Auch auf dem Markt waren wir total überrascht. Und dann gab es halt mal irgendwie einen Markt, da war Innungsversammlung am selben Tag und dann sind die Bäckermeister halt über den Markt gelaufen und haben gesagt, hey, was ist Schlossbäckerei? Was ist das? Kennt das jemand? Und das war wohl eine ziemlich legendäre Innungsversammlung, wie sie dann da über das hergezogen sind. Okay, sie haben dann rausgefunden, okay, da ist anscheinend kein Meister dabei oder ich weiß nicht, ob sie es wussten. Auf jeden Fall stand die Woche drauf, alle Ämter auf der Matte, die es so gibt, ne? Die Berufsgenossenschaft, die Gesundheitsamt, die. Okay, gut. Also.
Franz der Revoluzzer.
Es ist zugemacht worden.
Von einem auf den anderen Tag?
Ja, ja. Massive Androhung, 15.000 Euro oder sowas. Ja, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute wüsste, ne, man hätte das irgendwie, der hat eine kleine Alibi-Landwirtschaft mit ein paar Hühner dabei gehabt, da hätte man das vielleicht auch als Hofbäckerei machen können, aber war halt nicht. Ja. Okay, aber dann habe ich schon gesehen, zumindest, es würde gehen. Und habe dann gerade weitergemacht und habe irgendwie von einem anderen Freund zugetragen kriegt, du im Städtle, anderen, da hat einer von seinen Eltern die Bäckerei übernommen und der macht eigentlich einen ganz aufgeschlossenen Eindruck. Frag doch den mal. Und das habe ich dann gemacht und der hat dann gesagt, okay, ja, können wir machen.
Können wir machen, heißt, du fängst dort an, oder?
Ja, ja, einfach auf die Art. Ne? Ich fange bei ihm an, es läuft auf seinen Betrieb und ich bin dann halt angestellt und er trägt das Risiko, aber es geht halt auch der Gewinn an ihn. Ne?
Ach so, also in der Schlossbäckerei quasi?
Nein, die Schlossbäckerei war dann passé.
Okay.
Es war dann beim Dings, ich sag keine Namen,
ja.
In der Backstube, ne? War eine kleine Bäckerei. Mhm.
Aber dann hast du dort
angefangen. Da haben wir das Konzept dann verwirklicht.
Ah, okay, also Biobäckerei.
Ja. Okay. Biobäckerei, er hat in seinem Laden Biobrote verkauft und wir haben dann in der Kreisstadt wieder auf dem Markt, habe ich daheim in der Freizeit einen kleinen Marktstand gebastelt und da sind wir dann halt schön mit VW-Bus und Marktstand und Marktschirm schon dann etwas besser ausgestattet wieder auf den Markt und dann war es ja abgesichert. Ne? Ist super gut gelaufen. Und das war dann aber auch wieder, ich war damals nicht so arg sesshaft. Ja, also die Atmosphäre und hat mir da einfach dann nicht mehr behagt. Und nach einem Jahr habe ich dann zufällig in der Taz, die gab es damals dann schon, habe ich eine Anzeige von der Bio-Kollektiv Weber in Winnenden gesehen, ne? Okay, habe ich mich beworben, sie haben mich genommen.
Okay, das heißt, deine nächste Station war dann die Kollektivbäckerei. Ja, erklär mal kurz für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, was ist das für ein Geschäftsmodell?
Kollektivbäckerei ist, es gibt keinen Chef, der Betrieb gehört alle.
Auch anteilsmäßig?
Anteilsmäßig, es war damals eine GmbH mit 10 Anteile. Und die waren verteilt unter den Leuten, die dort gearbeitet haben. Also jeder hat spätestens nach 1-2 Jahren, wenn er dabei war, einen Anteil übernommen und war dann Miteigentümer dieser Firma. Rein formal war das eine Bäckerei, die früher dem Vater von zwei Mitgliedern gehört hat.
Ne? Die als Kollektiv aufgemacht haben, sozusagen.
Ja, die Webers in Winnenden, das darf man ja sagen. Und also der Betriebswert war quasi ein Pachtbetrieb, aber die Bäckerei war aufgeteilt. Also es war eine GmbH mit 10 Gesellschafter, formal 2 Geschäftsführer. Und die Entscheidungsfindung läuft halt so, dass es nicht einen Chef gibt, sondern dass gemeinsam entschieden wird. Also es gab dann einmal die Woche am Donnerstagabend gab es Plenum. Da ist man 2 Stunden zusammengesetzt und hat alle wichtigen betrieblichen Entscheidungen besprochen und entschieden im Konsensprinzip. Also man hat so lange diskutiert, bis man sich einig war.
Donnerstagabend, ja. Sie war doch Bäcker, habt ihr früh raus müssen. Das war bestimmt nicht nur 2 Stunden.
Na, das war ein bisschen hart.
Ne? Man diskutiert ja da ohne Ende, oder?
Das war ein bisschen hart, ja. Also das ist jetzt, ich habe irgendwie, es war eine Unterscheidung, Weiß-Mehl-Schicht, ne, die wirklich dann früh angefangen hat und Vollkornschicht. Ich war in der Regel in der Vollkornschicht.
Cool, Weiß-Mehl-Schicht heißt quasi Nacht, also ist die Nachtschicht?
Das ist die Nachtschicht.
Und
da ist kein Gebäck gebacken worden und die
hellen Brote. Das übernehme ich für unseren Betrieb. Weißmehlschicht und Vollkornschicht, hört sich viel besser an wie Nachtschicht,
die Weißmehlschicht. Aber das durchmischt sich ja bei dir viel mehr.
Ja, das ist egal, das ist ja nur der Name dann für die Schicht.
Weiß nicht, ob er passt. Ja, auf jeden Fall. Und die Vollkornsachen, die Brot, hauptsächlich Brot, das war halt konzentriert dann an 3 Backtagen, die quasi, da haben wir morgens um 5 angefangen und am Freitag um und 10,
für,
ne?
Für den nächsten Tag, schon,
für den nächsten Tag schon gebacken. Ja.
Und wie war das? Also ist ja ein interessantes Konzept erstmal.
Das ist schon ein interessantes Konzept, ja. Das war vor allem, Es waren schon aufgeschlossene Leute dabei, es war irgendwie auch interessant, so die Auseinandersetzung miteinander. Und es waren damals auch linke Themen, wo man sich damit befasst hat. Und man wollte ja einen Aufbruch, ne? Man wollte ja irgendwie, man hat ja damals schon gesehen, was man heute radikal sieht, dass die Wirtschaftsweise, die wir hatten, dass es einfach Zerstörung von unserem Planeten langfristig rausläuft. Und da haben wir schon versucht, im Kleinen was dagegen zu bewegen. Ne? Mhm. Und immer damals, wo ich angefangen habe, die Leute, viele haben ja gesagt, ja, Vollkorn, das kannst du ja nicht essen. Und es gab es ja auch kaum. Ne? Also diese Bio-Bäckereien waren ja auch die ersten Bäckereien, wo man vernünftiges Vollkornbrot gekriegt hat. Also in normale, konventionelle Bäckereien, was ich in der Lehre gesehen habe, da gab es einen Roggenbackschrot oder einen Weizenbackschrot ohne Keimling, der war ewig haltbar. Und da hat man halt ein bisschen Quellstück gemacht und hat den zum Mehl dazugeschmissen. Das waren so das Höchste, was ein bisschen körniger war.
Und das war dann trocken und krümelig.
Ja, in der Regel ja.
Und das Image hält sich bei vielen bis heute.
Das hält sich bis heute. Das ist, viele haben da auch irgendwie, und wenn man schaut, was mir damals, wir hatten schon sehr, sehr weiche Teige, ne? Für die Vollkornbrote. Und das war auch später, wo ich dann schon die Beratungsgeschichte für die OBEG gemacht habe und viel in konventionelle Betriebe rein war, um einfach Backvorführungen zu machen. Da bin ich immer ziemlich angeeckt mit den weichen Teigen.
Halt nicht so angenehm wie die festere. Aber wo habt ihr das, sorry, das ist schon eine Frage, wo habt ihr das Know-how her gehabt? Habt ihr das selber erarbeitet? Dann gerade, wie macht man ein gutes Vollkornbrot mit Brühstücke, mit Weicheteige und so weiter?
Da war es so, dass einer der Gründungsmitglieder, der war davor in Berlin, auch schon in einem Bäckereikollektiv, und hat von dort Rezepte mitgebracht. Also da war dann mal so ein Grundstock da. Ja, und danach haben wir selber weiterentwickelt. Es gab damals auch schon Seminare, die auch von Kollektive veranstaltet worden sind. Also auch eins zum Beispiel in Weinheim Mall, wo dann der Seibold da war, der das mit dem Backferment entwickelt gehabt hat, wo man dann auch damals schon ohne Hefe arbeiten konnte. Und so Sachen sind dann intern schon gelaufen, also auch mit Zusammenarbeit unterschiedliche Kollektive. Und die Kollektive sind halt nach und nach, wurden die halt umgewandelt. Weil ein Nachteil damals war, dass wir eine wahnsinnig hohe Fluktuation hatten.
Okay, also die Mitglieder sind dann wieder raus?
Ja, ganz viele, die auch schon einen höheren Bildungsabschluss oder also die Möglichkeit gehabt haben zu studieren oder die schon ein abgeschlossenes Studium gehabt haben, die haben das mal ausprobiert und sind dann aber oftmals schon relativ schnell wieder gegangen. Ne? Mhm. Und das war schon ein Problem, dass man dann, und dann ist halt, wenn man dann lang dabei ist, dann ist man, dreht man sich im Kreis irgendwann. Mhm. Man diskutiert immer wieder mit neuen Leuten, die formal das gleiche Stringrecht haben, immer wieder von vorne. Mhm. Und das war dann irgendwann auch mal gut.
Gibt es das noch heute so Kollektivbäckerei eigentlich?
Ja,
aber weniger
die meisten, also die allermeisten sind dann, haben ihre Struktur verändert, dass sie dann von 1, 2 oder 3 Leuten, die das dann übernommen haben und das als Team dann geleitet haben, oder dass sie dann zumindest auch bei in Winnenden, dass zumindest eine Geschäftsführung eingesetzt wurde, die einfach ein erweitertes Stimmrecht hat oder die Betriebsführung steuern dann. Das ist, weil das ist dann auch, das war damals auch so ein bisschen Zoff, dass vor mir rausgegangen sind, die Marion, meine Frau hat ja auch dort geschafft, die habe ich ja dort kennengelernt und ja, dass man, also war auch von uns eine Forderung, dass man sowas macht, damals war es nicht durchsetzbar. Später wurde es dann eingeführt und das ist auch bei alle Kollektive, die ich kenne. Doch eins in Berlin gibt es noch, die ein kleineres. Aber sonst ist alle eine Art von Geschäftsführung.
Ich möchte nochmal, also super spannend, ich möchte nochmal ganz kurz zurückspringen. Ich habe eine Frage noch zu dem Nachtbackverbot, weil ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das noch miterlebt hat. Oder wahrscheinlich habe ich schon einige kennengelernt, aber ich habe mich nie drüber unterhalten. Wie lange gab es das? Wann wurde das aufgelöst?
Boah, ich vermute.
Mitte der 90er, oder?
So lang tatsächlich?
Nee, ja, das gab es schon relativ lang.
Früher? Er setzt seine Lesebrille auf.
Ja, gegen 90 ungefähr.
Gell, also
Anfang, ich war schon Anfang einige Jahre in der Bäckerei Weber und es war irgendwie Anfang an. Okay.
Gab's da eine Bewegung von Bäckereien, die gesagt haben, hey, da muss ich was ändern, das geht so nicht? Oder hat sich das einfach irgendwann rauskristallisiert, dass das dumm ist?
Nee, das gab schon eine Bewegung von Bäckern, die das forciert sind, die auch provokativ oder auch mit einem Kalkül da dagegen verstoßen haben, um irgendwelche Gerichtsverfahren irgendwie da herauszufordern, dass das gerichtlich entschieden wird. Ne? Also es war damals die Entwicklung, die Bäckereien sind immer größer geworden, also mehr Filialisierung. Und um die Filialen beliefern zu können, war es auch nötig, früher anzufangen. Also wenn ich einfach einen größeren Lieferradius habe und viele Filialen, dann ist es einfach, komme ich nicht mehr rum. Ne? Und das war schon der Grund und ist dann auch, meines Wissens auch, über irgendwelche Gerichtsverfahren ist es dann in die Richtung auch entschieden worden und dann auch so eingeführt worden, dass es aufkommen wird.
Spannend, ja. Auf jeden Fall.
Ja,
du, wir haben jetzt eine kleine Schnellfragerunde eingeplant, dass wir da bringen wir ein bisschen Geschwindigkeit rein. ich fange einfach an und wir wechseln uns einfach ab.
Und du musst dich schnell entscheiden.
Du musst dich schnell entscheiden.
Und für eins entscheiden.
Und für eins entscheiden, ja. Bioland oder Demeter?
Bioland.
Brot oder Brötchen?
Brot.
Weizen oder Dinkel?
Dinkel.
Rentner oder lieber arbeiten?
Rentner ist gut und nur ein bisschen arbeiten.
Das lassen wir gelten. Das war zwar eine Doppelantwort, aber das lassen wir gelten auf jeden Fall.
Ja, der Übergang voll arbeiten und dann Rente finde ich echt schlecht.
Das ist schwierig, ja.
Also ich bin sehr froh, dass es bei mir anders ist.
Okay.
Das bringt uns nämlich gleich zu unserem nächsten Themenblock. Du bist dann irgendwann bei der OPEC gelandet, wo du jetzt schon seit einem Jahr, glaub fast in Rente bist, aber auf 450 Euro noch weiter im Bäckerhandwerk treu bist. Du bist bei der OPEC gelandet. Wie kam es da dazu? Was ist die OPEC und was macht die OPEC?
Ja, also die OPEC, habe ich vorher schon gesagt, Getreideerzeugergemeinschaft, wurde gegründet, 35 Jahre ist es ungefähr her.
Das heißt, Landwirte haben sich zusammengeschlossen?
Neun Landwirte haben sich zusammengeschlossen. Damals gab es eine Förderung für die Umstellung auf Bio. Also es war so eine Welle, die Bio-Bewegung hat sich ja so in Wellen immer entwickelt. Ne? Und da gab es eine Förderung für die, also Umstellungsbeihilfe für die Umstellung auf Bio. Und damals haben sehr viele umgestellt auf einmal. Und es war klar, das Getreide muss irgendwie vermarktet werden. Situation war damals so, wenn man als Bauer Getreide hatte, viele haben dann bei irgendeiner Mühle das reinigen lassen, aber da muss man echt betteln und es war oftmals auch unsicher, kriege ich wieder das Getreide, was ich hin habe. Und auf jeden Fall war damals die Idee von 9 Bauern im Hohenloeschen, eine eigene Erzeugergemeinschaft zu gründen, heißt, das Getreide selber einzulagern, speisefertig aufzubereiten dann, zu reinigen und dann auch die Verarbeitung zu machen, also Vollkornschrote, Flocken, Mehl, man das so aufbereitet, dass man es an die Bäcker liefern kann.
Also das Getreide rein für Bäckerei, kein Futtergetreide oder irgendwas, sondern nur für...
Ja, Futtergetreide fällt ja dann oftmals an, aber das war nie unser Schwerpunkt, hauptsächlich zur Lebensmittelproduktion. Und ja, der Walter Schuch, der Geschäftsführer von der OPEC lange Jahre, hat gerade eine Maschinenhalle gebaut gehabt und der hat sich dann bereit erklärt, okay, da können wir Silos reinmachen. Und da haben sie eine kleine Getreideaufbereitung gekauft und haben dann halt angefangen, das selber zu vermarkten. Ne? Ist halt versucht worden, hier Bäcker besuchen, fragen, wie wär's. Der Job, den ich später auch gemacht habe. Ne?
Okay.
Rumreisen, gucken, wo gibt's Bäckereien.
Das heißt, du kamst dann zur OPEC, um diesen Job zu übernehmen, um quasi den Kontakt zu den Bäckerherstellern.
Um den Kontakt zu den Bäckerherstellern. Du weißt, was für
Schwierigkeiten in der Bäckerei bestehen und so weiter.
Genau, genau.
Und das machst du jetzt seit, oder hast du jetzt gemacht, wie lang?
22 Jahre.
Also das heißt seit Ende der 90er Jahre quasi.
Mhm.
Ja. Damit ist die OPEC, glaube ich, ziemlich einzigartig, dass diese Verbindung zu den Bäcker so professionell aufgebaut ist.
Ja, das ist selten.
Mhm. Okay, das heißt am Anfang wirklich Klinkeputze zu den
Anfang
Bäcker, viel Überzeugungsarbeit
wirklich,
leisten.
Damals war ja noch Computer in den Anfängen. Wir haben dann immer aus dem gelbe Seiten Telefonbuch rausgelassen pro Stadt, wo gibt's, was für Bäckereien gibt's, wie viele Filiale haben die und einfach recherchiert, wer käme vielleicht in Frage. Und dann halt hinfahren, angucken die Bäckereien, mal reingucken.
Wahnsinn, was für ein Aufwand.
Dann einfach fragen und es war ja alles andere als angesagt, ne?
Ja.
Also das war
richtige Überzeugungsarbeit.
Ja. Mein Chef war mal im Krankenhaus mit einem Mann auf dem Zimmer, der Tupper vertrieben hat, Tupperware. Und da kam er heim und sagt, man wisst, was haben wir das, was sich ja ein bisschen verkauft, was die Leute immer nicht geil drauf sind.
Und Biogetreide war nicht so angesagt.
Biogetreide war wirklich nicht so angesagt.
Wie lange hat es gedauert, bis du so ein bisschen angelaufen ist? Also die OPEC gab es ja schon einige Jahre, das heißt,
die OPEC gab es schon einige Jahre, aber das hat sich, es waren noch viel zu wenig Kunden, um das betriebswirtschaftlich auf einem guten Weg zu sein. Und ich denke schon, dass es mit unserer fachlichen Expertise auch zu tun gehabt hat und dass man dann einfach ein Paket entwickelt haben. Also wir haben Rezepte ausgearbeitet, die einfach taugen für einen Anfang. Wir haben eine Sortimentsberatung gemacht, haben dann auch die Bäckereien beraten. Ich bin hin zum Backen. Dann sind wir, wenn Einführung von den Sachen war, so Verkaufsaktionen gemacht, dass dann die Marion in der Regel dort war, um die Kunden zu beraten und ja, und das Ganze halt auch mit Backwaren, die auch schmecken, die
Bio-Backwaren, die nicht auch begeistern. Trocken und langweilig sind.
Ja. Ja.
Und inzwischen liefert er an Bäckereien hier im ganzen Raum Baden-Württemberg, Bayern, aber auch darüber hinaus. Richtig?
Ja, getreidemäßig hauptsächlich in dem Raum, aber es gibt auch ein paar, die drüber hinaus.
Bisschen weiter wechseln. Ich glaube, gerade die letzten Jahre ist ganz schön was dazugekommen, oder?
Die letzten Jahre ist sehr viel dazugekommen. Also das ging dann weiter auch mit, wir haben dann Seminare angeboten. Da gab es dann durch das Bundesprogramm Ökolandbau, konnten wir kostenlose Seminare anbieten. Das haben wir dann in der Bäckerfachschule in Stuttgart angefangen, lang mit dem Joachim Burkhardt zusammen, der ja auch schon hier war. Und ja, also zäh, aber halt eins nach dem anderen gemacht, ne?
Ich bewundere das war schon total, das habe ich ja beim Roland Schlöter schon gesagt, weil heute ist es ja hip, wenn du Bäckerei aufmachst und machst Bioland, nimmst Biogetreide. Aber diesen Biss und dieses Durchhaltevermögen, wenn es nicht angesagt ist und nicht einfach, finde ich grandios. Also große Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ich würde noch ein bisschen gern einfach über das Thema Bio sprechen, weil es ja trotz dem, dass es relativ in ist, auch viele Kritiker gibt. Gerade zum Beispiel das Thema, wenn alle Bio machen würde, dann reicht ja auch die Menge nicht aus und so weiter. Was sagst du da so mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung im Thema Bio? Was entgegnet man solche Kritiker?
Stimmt natürlich nicht. Also wir haben jetzt zum Glück endlich mal eine Bundesregierung, die sagt, Bio ist uns wichtig. Mhm. Und die ich weiß nicht genau, 30% oder 40% bis in 10 Jahren Bio-Anteil in der Landwirtschaft anpeilt. Es reicht für viele. da können
vor allem, weit wenn gehen, die Weltbevölkerung so weiter wächst?
Die Weltbevölkerung ist ein anderes Thema. Also jetzt hier, insgesamt hier, ist es so, dass es Bio eigentlich von der Regierung immer eher blockiert wurde. In Baden-Württemberg hat sich's gebessert, seit die Grünen dran sind, und es ist auch die letzten Jahre ist sehr viel an Fläche, an Höfe dazugekommen. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch sich weiterentwickelt. Und es wird reichen. Und je mehr Bio-Ware gebraucht wird, umso mehr Bauern werden auf Bio umstellen. Es ist natürlich, die Landwirtschaft wird sich verändern. Die letzte Landwirtschaftspolitik, Landwirtschaftsberatung, wie sie die letzte 40 Jahre, ja, kann man ruhig sagen, stattgefunden hat, war ja immer größere Höfe, größere Einheiten, Massentierhaltung, also immer
genau das Gegenteil.
Weg von einer naturnahen Landwirtschaft hin zu einer industrialisierten Landwirtschaft. Und das ist einfach ein Weg, den muss man korrigieren. Und weltweit ist es so, dass für ganz viele Ernährungsprobleme in Afrika, in Asien, eine Umstellung auf Bio sehr viel besser ist, wie dieser falsche Weg, den wir hier die letzten 40 Jahre praktiziert haben, immer mehr. Sondern hin zu kleinräumiger Landwirtschaft, möglichst viel verschiedene Sachen anbauen, dass die Leute auch in arme Länder dann noch was von dem, was sie anbauen, auf dem Markt verkaufen können und nicht immer mehr, wenn man sieht in Lateinamerika, in Brasilien zum Beispiel, dass riesige Flächen quasi die Leute enteignet werden und dann Soja für die Massentierhaltung hier angebaut wird. Das sind Zustände, die abgeschafft gehören.
Was mich mal noch interessiert, gerade weil du auch die Menge angesprochen hast, wenn die Nachfrage immer höher wird und so weiter, jetzt habt ihr in den letzten Jahren ja auch viele Bäckereien dazugewonnen, viele neue Bäckereien machen Bio. Wie bedient ihr die Nachfrage? Kriegt ihr Bauern tatsächlich dazu? Müsst ihr die auch akquirieren? Kommen die von sich auf euch zu? Habt ihr überhaupt genügend Menge, um den Bedarf zu decken?
Die OBEK hat einen sehr guten Ruf, sowohl bei den Bauern als auch bei den Bäckern. Das ist, kann man ruhig so sagen. Und es kommen auch ständig neue Bauern dazu, die bei uns anliefern wollen. Es kommen die letzten Jahre auch sehr viele Bauern dazu, die eigene Lager haben, wo sie ihr Getreide daheim auf dem Hof lagern können, in Silos. Also wir machen das nur, wenn wirklich auch gute Lagerbedingungen da sind. Und bis vor anderthalb Jahren war in der OBEK auch schon ein bisschen Panik, wohin mit dem vielen Getreide, was jetzt kommt von den ganzen Umstellern.
Umsteller heißt Leute, die auf Biolandwirtschaft umstellen?
Die auf Bioland oder auch auf, die auf Demeter, ja. Wir haben klar Demeter auch.
Wie lange dauert die Umstellung?
2 Jahre.
Okay.
2 Jahre. Da kann man dann also nach dem, kann man das als Futtergetreide, kann man das nehmen, was da wächst oder dann, also das ist schon eine Geschichte, die machbar ist, aber als Speisegetreide oder Speisegemüse, je nachdem, was der Bauer anbaut, müssen mindestens 2 Jahre Umstellungszeit sein.
Einfach damit die Böden sich regenerieren können?
Ja, ja.
Ja, okay.
Dass die sind ja auch eine Belastung durch die Spritzmittel, durch die Düngemittel, dass die Böden sich regenerieren. Und es braucht auch seine Zeit, auch danach, nach den 2 Jahren, braucht es noch ein paar Jahre, bis sie die volle Fruchtbarkeit wieder haben. Also da braucht es dann schon viel für den Humusaufbau, was man über Zwischenfruchtanbau und Einarbeitung von organischer Masse und das ist einfach ein gesunder Boden wieder ist. Das dauert schon eine Zeit lang. Aber wie gesagt, gut, war Panik, dass man es nicht loskriegt. Und jetzt haben wir schon, gab es 2 Ernten, die nicht arg gut waren. Die letzte war jetzt wirklich mengenmäßig relativ bescheiden. Also wir haben jetzt die beiden letzten Jahre konnten wir nur bestehende Kundschaft bedienen.
Das heißt keine Neukunden. Heißt
keine Neukunden, als keine Bäckereien als Neukunden aufnehmen und die bedienen, die man hat. Und dann arbeiten wir auch mit den anderen Erzeugergemeinschaften Baden-Württemberg zusammen. Also wenn einer was zu wenig hat, tauscht man auch Getreide aus.
Das lag dann ein bisschen an den nassen Sommer, oder? Weil die Sommer einfach sehr
verregnet. Na, das letzte. Also jetzt Ernte 21, da war es viel zu nass und zu wenig Sonne. Und im Jahr davor war es viel zu heiß und sehr viel Sonne. Also die Mischung und beides hat auf die Menge halt geschlagen.
Ihr macht ja auch so spannende Sachen wie deutsche Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Da erlebe ich es ja als Kunde von euch regelmäßig, dass immer so im März, April gibt es dann die deutsche Sonnenblumenkerne immer, weil auch da zum Beispiel die Nachfrage höher ist als das, was ihr im Moment quasi liefern könnt.
Zum Glück dauert es inzwischen schon länger.
Ja, stimmt.
Ja, dieses Jahr reicht es uns wahrscheinlich komplett durch, weil wir jetzt auch eine Kooperation mit den Sonnenblumenkernen, mit dem Leinsamen, mit einer Erzeugergemeinschaft bei Augsburg abgeschlossen haben. Also die bauen dann auch für uns ein, lagern das selber und wird bei uns dann gereinigt und aufbereitet.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Thema Block Bio-Anbau. Du bist zwar Bäcker, aber vielleicht kannst du mir das trotzdem beantworten oder auch unsere Hörerinnen und Hörer mal beantworten. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf, der ein bisschen gemacht wird. Ja, die Biobauern, die spritzen ja auch. Kannst du uns mal in ein paar kurze, knappe Sätze erläutern, was der Unterschied ist? Was ist erlaubt beim Biobauer oder was ist beim konventionellen Anbau erlaubt, was beim Bio auf jeden Fall verboten ist? Was dann auch die Böden so sehr belastet.
Ich
sind das künstliche Spritzmittel?
Ich kann es jetzt nur einfach mal grundsätzlich zum Bio-Anbau sagen. Also es sind nur im Weinbau und bei Kartoffeln, also nur bei akutem Schädlingsdruck, kann man zum Beispiel im Weinbau Kupfer spritzen und bei Kartoffeln war es irgendein anderes Mittel.
Beim Getreide?
Beim Getreide wird eigentlich gar nichts gespritzt.
Gar nichts. Auch nicht gegen Unkraut oder?
Nee. Das ist.
Das ist alles mechanische Bearbeitung oder gar
also
nicht?
Also, das ist gegen Unkraut ist mechanische Bearbeitung. Da wird nach dem Aussehen, wenn die Getreidepflänzle 12 Zentimeter oder sowas hoch sind, fährt man mit einem sogenannten. Wie eine Ecke mit so kleinen Schälchen zwischen den Reihen rupft es dann das Unkraut raus. Und ansonsten guckt man, dass der Boden möglichst wenig unbedeckt ist. Ne? Also im Herbst, wenn das Getreide geerntet ist, wird noch eine Nachfrucht gesät, wenn das dann nicht über den Winter blank liegt, wenn eine Sommerfrucht dann danach ausgesät wird oder wird schon gegen Ende der Wachstumsphase wird schon Klee unten reingesät, dass der dann.
Also das ist gar kein Unkraut zwischendrin,
das ist rauskommt. Ja, dass es einfach bedeckt ist. Das wird nicht gespritzt. Beim Demeter-Bereich werden Pflanzenstärkungsmittel, so Präparate gespritzt, die sieht man vielleicht fahren mit einer Spritze. Und im konventionellen, da ist es halt das Schädliche, da wird halt irgendwie zum einen wird flüssiger Stickstoffdünger oder als Granulat oder auch Spätdüngung über die Spritze ausgebracht. Dann wird gegen Unkraut gespritzt, ne? Glyphosat ist das Thema. Mhm. Das wird oft schon im Herbst gespritzt, dass der Acker ganz frei ist. Und eine besondere Unart ist, dass in schwierige Gebiete, wenn der Herbst irgendwie nicht garantiert trocken ist, dass sie dann kurz vor der Ernte nochmal mit Glyphosat drüber fahren. Und das ist dann halt auch im Korn noch drin. Kann gut sein, dass das auch für die Weizenunverträglichkeiten zum Beispiel oder mitverantwortlich ist. Ne?
Aber gibt es da nicht jetzt auch Verbote von der Regierung her, dass sowas gar nicht mehr erlaubt ist? Also diskutiert wurde, ist das ja Land auf, Land ab.
Immer wieder.
Aber gibt es jetzt ein Ergebnis?
Das wird immer wieder diskutiert. Es gibt noch immer kein definitives Ergebnis. Und es wird jetzt schon wieder in der EU versucht, da so ein Rollback wieder hinzukriegen, dass Glyphosat doch noch länger zulässig ist. und es dann die einzelnen Länder wären, die es verbieten müssen.
Aber wie ist es auch vom Ertrag her? Wenn ich Biogetreide anbaue, habe ich auch deutlich weniger Ertrag, weil ich weniger sähe, ja. Weniger eng.
Ich habe weniger Ertrag, weil ich weniger Stickstoff im Boden habe. Ich habe ja nur den Stickstoff, den ich über Gründüngung zum Beispiel. Also Weizen braucht am meisten Stickstoff. Ne? Da wird standardmäßig immer ein oder auch zwei Jahre davor wird Kleegras angesät. Das ist hat Knöllchenbakterien an den Wurzeln, die Stickstoff sammeln. Also wird Stickstoff einlagern. Ne? Dann wird der Klee abgemäht, das wird die Stickstoffkügelchen quasi sind dann noch im Ding und das kann von der nächsten Pflanze benutzt werden. Und dann ist halt eine ausgeklügelte Fruchtfolge, die in der Regel über 5 oder 6 Jahre geht, dass die Stickstoff, die Pflanzen, die mehr Stickstoff brauchen, stehen vorne an der Fruchtfolge nach dem Kleegras und dann kommen Getreidearten, die weniger Stickstoff brauchen oder Kartoffeln, dann kommt eine Zwischenfrucht, Hülsenfrüchte, die wieder Stickstoff sammeln und so okay. Geht es dann in dem Schema weiter. Und dann sind da ständig andere Kulturen auf dem Acker und das ist dann für Schädlinge natürlich nicht gut, weil Schädlinge sind spezialisiert auf eine einzelne Kultur und wenn die dann erst in 5 Jahren wieder kommt, bis dahin sind die dann umgezogen, abgestorben, sonst was, hat
sauber,
nichts, ne?
Beleidigt.
Ja, beleidigt, ja.
Aber zumindest doch nochmal
Nachfrage. Beim Nachbau auf dem
Grundstück.
Oder beim Nachbau.
Doch nochmal Nachfrage, warum, aus deiner Sicht jetzt, warum, wenn es gar nicht so, also es hat sich jetzt nicht mega kompliziert angehört, was du erzählst zum Biolandbau, warum mache das dann nicht mehr? Weil auch das Glyphosat-Spritze kostet ja auch Geld, also.
Ja, das ist auch für den Bauer selber nicht gesund.
Und warum wird es ja, also warum wird es dann so vehement verteidigt, weil es einfacher ist oder?
Wenn ich jetzt als Bauer 30 Jahre lang oder noch länger eine Beratung kriegt habe, dass ich immer größer werden soll, mich spezialisieren soll und das gemacht habe, ich habe riesige Ställe mit irgendwie was weiß ich was Tausende oder Hunderte je nach Größe von den Tiere. Hühner Tausende, Schweine Hunderte und dann ja, ist es ja ein großer Schritt zu sagen, hier, ich krempel das alles wieder um. Also eine
Strukturfrage letztendlich.
Das ist eine Strukturfrage. Mhm. Und dann ist es
wie bei den Bäcker aus, sozusagen.
Auch eine Überzeugungsfrage. Mhm. Ne? Also viele finden das natürlich auch Bio nach wie vor blöd. Das muss man einfach so sagen. Also dass viele, ganz, ganz viele das immer noch unnötig und blöd finden. Aber das ist ändert sich ja zum Glück.
Ja, ja.
Und zwar rapide. Also wie das jetzt die letzten Jahre, wie das sich ausgeweitet hat, finde ich schon phänomenal. Oder man sieht es jetzt auch in der Vermarktung. Jetzt durch das ist zwar umstritten, dass jetzt irgendwie die Discounter auch Bio verkaufen oder dass sie auch Bioland oder Demeter oder Naturland, also Verbandsware verkaufen. Aber das ist natürlich für die Biobewegung eine super Sache. Ja, das ist klar. Jetzt die großen Lebensmittelhändler haben 85% Marktanteil, ne? Von der gesamten Lebensmittelvermarktung.
Du hattest eingangs mal erwähnt, dass Biobewegungen immer so in Welle sind. Haben wir jetzt eine konstante Welle? Also ist der Meeresspiegel gestiegen, was Bio angeht? Oder?
Wir hatten die letzten Jahre schon eine Welle, die deutlich nach oben gegangen ist. Jetzt im Moment ist es durch diese schwächeren Ernten die letzten 2 Jahre ist so eine Ebene. Und ich hoffe jetzt aber, dass auch über die neue Regierung, Bundesregierung, dass da eine deutliche Dynamik reinkommt. Also das warte ich schon.
Also total spannend. Wir könnten hier noch ewig weiterschwätzen. Ich würde aber gerne zum nächsten Thema weiterschwenken,
gerne.
Franz. Du hast ein Riesenprojekt die letzten Jahre gemacht, und zwar die Entwicklung eurer eigenen Bio-Backzutaten, wie ihr es nennt. Mhm. Erklär mal ganz kurz, was war die Idee dahinter? Warum wart ihr der Meinung, dass man sowas braucht? Und wie ist jetzt der aktuelle Stand, nachdem du jetzt ja auf 450 Euro reduziert hast, ist dein Ziel vollendet, hast du ein perfektes Weizenbackmalz an der Stadt gebracht und Genau, wie erzähl mal ein bisschen.
Ja, also die Entwicklung ging los vor circa 10 Jahren. Da hat man ein Bäcker in Stuttgart, der Aurelio Königsbeck, gesagt, okay, wir sind jetzt soweit. Das ist so, wir waren Slow Baking, haben einen kleinen Bioland-Brotbereich gemacht. Dann hat er gesagt, okay, wir stellen unseren ganzen Betrieb um. Du musst mal aber ein Backmittel bringen, was funktioniert. Und über Kälte. Ne? Weil die haben damals schon das Ziel gehabt, Tagbäckerei langfristig eine Tagbäckerei zu werden.
Also kurz zusammengefasst, vielleicht auch für die, die jetzt nicht so tief im Thema drin sind, die Schwierigkeit war quasi Kleingebäck, also beim Brot ist alles kein Problem.
Beim Brot ist kein Problem.
Kleingebäck ist immer etwas tricky in der Bäckerei herzustellen, ohne irgendein Backmalz. Ja. Und da gab es eben kein adäquates Bio-Backmalz, sondern wenn dann Backmalz, war es irgendein Trümmer, wo alles Mögliche drin war.
Ja, ja.
Und das war quasi die Ausgangssituation.
Das war die Ausgangssituation. Damals, das waren ja lange schon nicht mehr die Backmittel, Brötchenbackmittel, die ich in der Lehre mitgekriegt habe, ne? Einfache Malz-Emulgator-Backmittel. Inzwischen war der große Ding, dass immer mehr Chemie reingeschmissen wurde, auch schon wieder vorbei. Und es wird inzwischen in konventionelle, aber auch in EU-Bio-Backmitteln mit technischen Enzymen gearbeitet. Sind isoliert, großindustriell vermehrte Enzyme, also Eiweißbaustein, die Nährstoffe, also Stärke, Zucker, Eiweiß, Zellulose abbauen zu Einzelbestandteilen. Ne? Da gibt es für jedes Ding gibt's dieses ein spezielles Enzym. Jetzt gibt es halt Backmittel mit Enzymmischungen drin, dass ich wirklich ein optimales Brötchen bekomme.
Darf ich schon noch was zu den technischen Enzymen sagen? Nur, dass das vielleicht, weil es wird jetzt ein bisschen fachlich. Das Fiese ist ja, dass die nicht deklariert werden müssen. Also der Kunde, Verbraucher, ihr da draußen habt keine Chance, irgendwie zu erkennen, wenn technische Enzyme verarbeitet werden, weil es nicht deklariert werden muss, weil es nach Meinung der Lobbyisten quasi so ist, dass die im Körper nicht mehr wirksam sind, was du ja auch ganz klar anzweifelst. Und jetzt musstest du ein Bio-Backmittel entwickeln, das ohne technische Enzyme auskommt und mindestens genauso gut ist.
Okay, ich gehe mal die Entwicklung durch. Okay, ich muss entwickeln, oder ich habe mich erstmal umgeschaut, was gibt's am Markt, ne? Und bin dann auf eine kleine Firma gestoßen, die auf irgendeine Art ein aktiviertes Mehl hatten in ihrem Backmittel, ne, als Hauptzutat. Und da habe ich dann versucht, dass die uns das in Bio machen.
Was heißt aktiviertes Mehl?
Ja, das halt auch gekeimt wird mit speziellen Parametern. Und dann die nötigen Eigenschaften hat, um eine gute Wirkung für ein Brötchen und Kleingebäck zu haben. Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also es gibt seit, 130, 140 Jahren gibt's Malz, was auch zum Brötchenbacken früher schon benutzt wurde, also in der Regel aus Gerste hergestellt, gibt's aber auch aus Weizen oder Dinkel. Und das wird ja sehr intensiv gekeimt und wird eigentlich zum Bierbrauen gemacht. Ne? Soll auch einen kräftigen Eiweißabbau machen und das funktioniert auch ganz gut für Brötchen, wenn ich eine frische Teigführung habe. Also ich mache einen Teig, Teigruhe, aufarbeiten, gären und backen. Funktioniert aber nicht, wenn ich eine Langzeitteigführung habe. Über einen Gärunterbrecher oder über Kühlung, über Nacht geführt, da baut es viel zu viel Eiweiß ab.
Heißt, keine Stabilität mehr.
Keine Stabilität mehr. Es frisst, grob gesagt, Löcher ins Klebergerüst, die Luft geht raus, ich krieg kein Volumen mehr. Ja, und das war jetzt halt, alle haben gesagt, das ist, vergiss es, funktioniert nicht. Hab mir es aber in den Kopf gesagt, hab daheim dann angefangen zu keimen und hab versucht, mich hineinzudenken. Und es ist ja eigentlich ein Prozess, der stattfindet, um die kleine Getreidepflanze mit Nährstoffe zu versorgen. Ne? Und meine Herangehensweise war ein bisschen so, bin ja kein Wissenschaftler, war halt so, ich sag halt, was ich so gedacht habe, dass die Pflanze bestimmt zuerst Zucker braucht und dann erst später Eiweiß. Also heißt irgendwie, und dann, ja, ich habe gespielt, ich habe irgendwie daheim angefangen in der Küche, ich habe irgendwie das dann irgendwie mit dem Heizlüfter mir irgendwelche Apparaturen gebaut, um das schnell trocknet zu kriegen, dann, wenn der ich gedacht habe, dass der Punkt erreicht ist, habe das dann irgendwie Probe gebacken. Also getrocknet, gemahlen, Probe gebacken mit anderen Zutaten zusammen, also die jetzt auch in den Backzutaten drin sind, wie Acerola, geröstetes Malz, etwas Zucker und Quellmehl. Ne? Das waren so die. Daheim auch nicht immer nett, weil die Brötchen waren nicht von Anfang an schön. Ne? Und wir waren eher ein Vollkornhaushalt. Also daheim mussten sie dann, meine Frau und meine Kinder, meine zwei Söhne, die mussten dann immer helle Brötchen essen. Die Kinder haben da nichts dagegen gehabt, aber schöner hätten sie schon sein können öfter. Aber ich habe es trotzdem rausgefunden, wie man eine Art zu keimen, dass sich die Enzyme, die Stärke abbauen, stärker vermehren wie die Enzyme, die Eiweiß abbauen.
Okay, und das bewirkt nachher im Brötchen?
Das bewirkt nachher im Brötchen, dass die Stärke wird abgebaut zu Malzzucker, Einfachzucker, die ganze Schiene, ist als Zuckerstoffe verfügbar für die Hefe, für einen guten Trieb. Es bleiben recht Zuckerstoffe, die eine schöne Färbung, eine schöne Kruste machen. Und die abgebaute Stärke kann beim Backen kein Wasser mehr binden. Also wird das Brötchen bleibt feuchter, kriegt ein besseres Volumen, kriegt eine schöne Kruste. Und das war so das Ding. Es hat lang gebraucht. Ich habe dann daheim irgendwie, ich habe ja meine kleine Versuchsbackstube da. Wir arbeiten ja von uns zu Hause und bei uns im Keller gibt's dann die kleine Versuchbackstube. Die haben wir dann eingerichtet. Und ein bisschen eine einfache Kühlung, dass ich so rudimentäre Backversuche machen konnte. Und die Größe, wenn es dann was erfolgreich, erfolgsversprechend aussah, haben es die vom Königsbeck gekriegt zum Probieren und konnten dann halt über ihre Gärverzögerer und sowas das.
Okay, deine Frau hat mir mal verraten, du hast auch sogar dann mal in der Oberg übernachtet, weil du dann diesen Keimungsprozess immer wieder beobachtet hast und da alle zwei Stunden der Wecker gestellt hast oder sowas.
Ja, das war ja dann die nächste, das war ja die nächste Stufe. Denn man muss das ja dann mit einem kleinen irgendwie Versuch, fängst schon mal an, musst es ins Große bringen. Und ich habe mich dann halt, ich bin ja nur Bäcker, ne? Ich habe dann halt irgendwie geguckt, was gibt's für Melzmethoden und so, bin auf die Tennenmelzmethode gekommen, wie das früher schon im Mittelalter gemacht wurde. Also wo es losging mit Bierbrauen, braucht man es ja schon. Und und wir hatten dann eine neue Halle und mit einem polierter Betonboden, das war also von der hygienischen Beziehung bedingt kein Problem und da konnte man das Getreide in einer großen Wanne oder in so, wir haben so, ja, so diese Größe wie Europaletten und so einen Meter hoch, da haben wir solche Alu-Behälter, da konnte man das einweichen über Nacht und konnte diesen Keimprozess halt im größeren Maßstab. Und dann musste man das halt immer wieder wenden und wässern und das ging dann halt so, wie lange es braucht, ne? Das ist natürlich so unser Geheimnis, wie lange es braucht, aber ja, wie die Art ist. Und dann konnte man das auch in der Obeck, wir haben auch so Trocknungswagen, da konnte man das dann trocknen, so konnte man das dann nachbilden. Und wirklich auch haben wir schon auch ein paar Mal gemacht. Und da konnte man dann halt rausfinden, dass ich das ein Schema, was ich dann der Melzerei, die das jetzt für uns macht, geben konnte. Und die machen das jetzt nach den Parametern und es funktioniert wunderbar.
Das heißt, es gibt jetzt ein Weizenkraft nennt ihr es, also ein Weizenbackmittel im Biolandbereich und genauso ein Dinkelbackmittel, das du quasi entwickelt hast. Du hast die Parameter festgelegt und es ist super erfolgreich, nehme ich an.
Ja.
Und es gibt also eine Melzerei, die jetzt das Melze für euch macht. Du musst nicht mehr nachts
Getreide wenden. Nein. Das ist jetzt alles
sehr, sehr cool.
Professionell geregelt. Mischen können wir selber bei uns in der Obeck. Wir haben ja Mehlmischer. Und das Quellmehl, was wir brauchen, wird für uns aus unserem Mehl bei einer Firma gemacht, die das verquellen kann, über einen Extruder. Also die Stärke wird aufgeschlossen beim Quellmehl und dann nimmt es beim Teigen schon fünffache Menge Wasser auf.
Okay. Also auch nur eine mechanische Behandlung, keine nichts drin, was nennt man
thermische Behandlung vor allem.
Thermische Behandlung.
Also das muss halt über 80 Grad, da platzen die Stärkekörner auf und dann ist das halt, ja, das ist vergleichbar mit einem Kochstück.
Ja.
Ja? Also es ist, bindet beim Teigmachen viel Wasser und tut beim Backen nicht nochmal vergleichern. Was eine gute Frischhaltung bringt. Ne?
Mega, mega
und spannend. Und das ist jetzt, es hat lang gebraucht. Wir haben dann auch Seminare gemacht. Das war Anfang in der Bäckerfachschule, dann war es später in der Beko in Stuttgart. Da warst du, glaube ich, auch mal, oder?
Ja, ich war mal in der Bäckerfachschule und ein Mitarbeiter von mir war mal bei der Beko, ja.
Ja. Und die hatten dann Dings so bei der Beko so von Kolbkälte sehr gute Gärunterbrecheranlagen, wo man auch über dieses PAD-Verfahren, also im niedrigen Plusbereich, fahren konnte. Das war mir auch schon immer ein wichtiges Thema, dass man die Teiglinge, die dann von einem Tag auf den anderen liegen, nicht vergewaltigt, dass man die nicht frostet zuerst, Schockfrosten bis zu minus 18 Grad und dann wieder langsam mit Hitzezufuhr auftaut und dann bis zu über 20 Grad zum Gären quasi erwärmt die Luft. Das ist ja ein riesiger Energieeinsatz. Und es funktioniert wunderbar, das auf plus 2 Grad zu kühlen und dann später sich selbstständig erwärmen zu lassen auf plus 16 Grad und es dann über einen langen Zeitraum fertig gären zu lassen. Das ist, das bildet sich sehr viel Geschmack. Es ist auch vom energetischen her natürlich eine prima Sache.
Unheimlich spannend, auch hier wieder dein Idealismus, da wirklich, wenn alle sagen, es funktioniert nicht, da dran zu bleiben und ja, auch wenn du für verrückt erklärt wirst, da sowas umzusetzen, für uns als Biolandbäcker eine Riesensache, eine Riesenerleichterung, ein ganz, ganz tolles Produkt. Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, du willst schon was sagen? Du willst schon was zu den technischen Enzymen sagen, glaube
ich. Ja, technische Enzyme, genau.
Hau raus.
Es ist ja, wird ja immer behauptet, müssen nicht deklariert werden, weil nach dem Backen sie komplett inaktiv sind. Und das stimmt nicht. Es gab auch von der EU jetzt ein riesen Forschungsprogramm, mit ein paar hunderttausend Euro dotiert, bei dem eigentlich schon vors losgegangen ist. Meine Befürchtungen waren, dass da eh nichts rauskommt, weil, es waren zwei Hochschulen dabei, dann war der Verband der Backmittelhersteller dabei, dann war der Verband der Großmühlen dabei. Und ja, was will man da erwarten? Okay, es ist trotzdem ein Abschlussbericht veröffentlicht worden. Es ist sehr schwierig, den zu finden. Also der ist nicht groß propagiert worden. Es hat sich herausgestellt, es gibt Amylasen, also starke abbauende Enzyme, die mit gentechnischen Verfahren hergestellt sind, die auch nach dem Backen noch teilweise aktiv sind. Und teilweise aktive Enzyme im Gebäck, die dann verzehrt werden, können auch zu Unverträglichkeiten führen. Also es ist dieses Weizenunverträglichkeit ist ja ein Riesenthema. Ne? Und da wird ja immer noch gesucht nach den Ursachen. Und ich denke, dass es unterschiedliche Sachen sind. Ich habe da letztes Mal einen sehr guten Bericht auf Arte gesehen. Die haben eine Untersuchung über Jahre gemacht, seit Glyphosat eingesetzt wird. Haben sie eine Kurve gezeichnet. Wie ist der Einsatz von Glyphosat? Und wie ist die Kurve von Auftauchen von Unverträglichkeiten? Und die Kurve läuft über die letzten 15 Jahre total parallel.
Und auch der Einsatz technischer Enzyme führst du
die ist ja mal ähnlicher, ist schon mal ähnlicher ähnlich. Zeitraum entstanden, ne? Dass das eingesetzt wird.
Da ist es ja eigentlich, ja, kann man sagen, ein Skandal, dass das nach wie vor quasi nicht deklariert werden muss. Weil es ist ja in ganz, ganz viele Produkte einfach technische Enzyme vorhanden, die tatsächlich auch teilweise gentechnisch verändert sind.
Also es gibt riesige Firmen, die Enzyme produzieren. In Dänemark eins, der stellt sich auch hin und sagt, ja, er ist so ziemlich überzeugt, also in 95% der verarbeiteten Lebensmittel sind technische Enzyme drin. Nicht unbedingt von Ihnen, aber sehr viel von Ihnen.
Jetzt kurz für unsere Hörerinnen und Hörer als Abschluss zu dem Thema. Können sich die darauf verlassen, dass wenn Bioland draufsteht, sowas nicht verarbeitet werden darf?
Wenn Bioland draufsteht, also nach Bioland-Richtlinien, nach Demeter- und Naturland-Richtlinien sind technische Enzyme nicht zugelassen. Okay. Nach EU-Bio-Richtlinien ist es zugelassen, war für mich auch eine Triebfeder, das mit den Backmitteln oder Backzutaten, wie wir sagen, zu forcieren, weil damals viele Bioland-Bäcker auch komplett alles in Bioland-Qualität hatten in den Brötchen und dann haben sie ein EU-Bio-Backmittel drin und sie durften es halt dann nur noch als Bio ausloben. Also man muss halt schauen, dass dann wirklich am Produkt auch Bioland steht.
Deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass es für uns als Bioland-Bäcker natürlich eine riesen Sache ist, dass es das eben jetzt gibt, die Bioland-Backzutate.
Ja.
Wir biegen jetzt ein bisschen auf die Zielgerade ein, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit auch. Es ist unheimlich spannend, Franz, was du uns zu berichten hast. Wir würden gerne noch so eine kurze Ja-Nein-Runde und Sätze beenden machen, dass wir noch ein bisschen Schwung hier in die Kiste bringen, genau, bevor wir dann einfach noch zwei, drei Abschlussfragen haben. Lieber Franz, wer fängt an, du?
Wenn ich heute noch mal jung wäre, würde ich eine spannende Brotbäckerei eröffnen.
Ja.
Für einen guten Hefezopf lasse ich jede Sahnetorte stehen, ja oder nein?
Ja.
Das Bäckerhandwerk besteht in 5 Jahren aus?
Boah, in 5 Jahren wird sich nicht so viel verändern. Auf jeden Fall mehr Biobäcker.
Mein Lieblingsbrot ist?
Boah, grobes Dinkelbrot mit Malz.
Vollkorn?
Vollkorn.
Vollkorn. Ja, unser Abschlussblock, eigentlich nur noch ein, zwei Fragen, Franz. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeteasert, das Bäckerhandwerk. Du bist schon viel länger dabei als wir zwei zusammen wahrscheinlich. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, einfach nochmal ganz kurz zusammenfassend, wie hat sich's aus deiner Sicht entwickelt und wie geht's weiter, hast du gerade schon ein bisschen gesagt, aber auch wie siehst du das Ganze?
Ja, kann ich schlecht einschätzen, wie sich das weiterentwickelt, aber ich halte es für dringend nötig, dass ein neuer Schwung reinkommt und das sieht man auch gerade mit den kleinen Bäckereien, die sich jetzt so einer nach dem anderen aufmacht, das ist ja, also wir kriegen das zum Glück sehr gut mit, weil die uns auch ständig weiterempfehlen und mir auch viele davon beliefern. Und das ist schon zumindest ein Weg, ne? Also es muss nicht nur Brot sein, aber es ist ein Weg, dass man Bäckereien aufmacht, die vernünftige Arbeitszeiten haben und auch irgendwie dass die sehr gute Produkte herstellen. Und wenn das so ist, dann kriegst du auch als Bäcker kriegst du einfach eine sehr positive Rückmeldung von der Kundschaft und dann macht es auch Spaß. Oder auch was anderes Konzept, so dieses, was drüber hinausgeht, ist einfach auch, wie man beim Königsbäck zum Beispiel, mit offener Backstube. Hinten produzieren, davor direkt Verkauf und auch das funktioniert als reine Tagesbäckerei. Ne? Das lässt sich gut machen. Mhm. Es wird alles schwierig, wenn Lieferungen dabei sind, wie bei dir zum Beispiel, aber es lässt sich machen und ich denke, das sind Konzepte, die zukunftsfähig sind. Meines Erachtens gehört es auch dazu, dass dann auch höhere Löhne bezahlt werden. Also jetzt ist ja viele Bäcker sind mit ihren Löhnen zufrieden, weil es halt mit den Nachtaufschlägen und sowas, was sie kriegen, dann auf dem Niveau ist, wo wo okay ist, ne? Also wenn ein Bäcker jetzt noch nur tagsüber arbeitet, muss der natürlich auch mehr Lohn kriegen, mhm, wieder Tariflohn.
Mhm. Das stimmt.
Aber ja, das lässt sich mit solchen Konzepten auch verwirklichen.
Ja, weil man andere Preise erzielen kann. Ja. Damit steht ja, fällt ja alles. Ja. Mhm.
Für mich noch kurz die Frage, also wir haben ja relativ viele Hobbybäcker, die uns zuhören. Die Produkte klingen ja alle ganz spannend von der OPEC. Gibt es die auch in haushaltsübliche Menge oder ist das ein reiner, nur für Bäckereien gedacht?
Wir sind gerade dran, einen Shop für Hobbybäcker einzurichten, für unsere Spezialitäten, also diese Backzutaten, für die Malze, für die heimischen Saaten. Eigentlich soll das schon lange online sein.
Es geht jedem so, es geht uns mit unserem Shop auch so. Es sollte auch schon lange online sein. Ja,
es gibt das Bezahlsystem, ist kompliziert.
Ich weiß.
Und es ist, wir sind ziemlich vielseitig, weil wir auch ein Bioland-Werbemittel-Shop haben und das muss alles aufeinander abgestimmt werden und da sind sie gerade noch dran. Also Prognose heute Morgen war 4 Wochen, 6 Wochen.
Weil aber es ist was in Arbeit.
Ja.
Aber spannend, haltet uns da auf jeden Fall auf dem Laufen. Ich denke, das kann man hier auf jeden Fall dann auch publik machen, wenn es soweit ist. Weil, also ich habe mir für mich klingt das auch hochspannend. Das Backen, ja, würde ich auch mal gerne ausprobieren.
Ja. Ja. Nee, also lässt sich auch in Haushalte gut einsetzen. Wenn ich einen Teig mache oder den Teig über Nacht im Kühlschrank stehen lasse oder auch wenn ich einen Keller habe oder im Winter einen Raum mit 16, 18 Grad, kann ich die gut führen oder kann auch Brötchen fertig geformt irgendwie mit Plastik, mit einer Folie abgedeckt, kann ich die auch bis zum nächsten Tag führen. Mhm, super. Und für das ist es eingestellt und es funktioniert gut.
Bevor wir die Kante auch mal ein Kilo abfüllen.
Auch gut, ja. Ja, aber ja, ich frage ja auch für unsere Hörer.
Ja, klar, ja, alles gut. Das ist gut. Also da war jetzt, wir sind ja einfach spezialisiert auf Bäckereien, Großgebinde und so weiter. Also es wird auch nicht alles in dem Shop geben am Anfang, weil wir viel zu schlecht für Kleinpackungen abpacken eingerichtet sind, aber die Spezialitäten wird es geben. Zu finden unter obeg.de, obeg.de.
Sehr gut. Das ist doch mal eine gute Nachricht zum Schluss.
Absolut, ja. Dann bleibt eigentlich nur noch die große Abschlussfrage, oder?
Du darfst.
Lieber Franz, wenn
du musst eine andere Frage, da steht nach Nutella Frage, du musst nach
was?
Irgendeine adäquate Alternative in Bioqualität fragen.
Auf die Nutella Frage.
Genau, also es gibt allgemeine Frage und das ist einfach die wichtigste Frage überhaupt.
Okay.
Eine Nuss-Nougat-Creme, kann man die
in Bioland-Qualität?
In Bioland-Qualität. Kann man die mit Laugegebäck essen?
Ja, Nuss-Nougat-Creme in Bioland-Qualität gibt's, ne?
Geht dann auch in Bio. Roland uns mitgebracht hat, diese, ich kann es nur noch mal sagen, diese Gepa.
Ist ziemlich nah dran.
Die ist richtig gut. Ja. Cocoba oder wie das heißt?
Ja.
Fairtrade.
Ja.
Richtig gut.
Auch die Samba ist gut von Rapuzzi.
Richtig, von Samba ist auch
die gut. Die Zartbitter besonders.
Mit Laugengebäck?
Mit Laugengebäck nicht.
Nein?
Nein. Nein. Oh. Nein. Mit Butter ja, Butter drunter ja. Ja.
Okay. Ich glaube, das ist der Erste, der sagt, mit Laugengebäck geht.
Nein, mit Laugengebäck. Nee.
Geht nicht?
Nee, geht
okay. Nicht. Laugengebäck ist schon. Aber nicht mit Dinkel-Vollkornbrot.
Hat das schon.
Das schon?
Ja.
Okay. Also Laugengebäck ist dann bei dir eher salzig einzuordnen?
Ja, ja.
Okay, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend, spannend.
Doch, schön mit Butter oder mit Butter und Käse drauf.
Jawohl.
Laugengebäck ist eindeutig auf salzig.
Okay, gepolt. Super. Auch immer interessant, oder? Also super.
Schön.
Lieber Franz, du darfst noch gerne was an unsere Hörer loswerden, wenn du noch was hast, wo du sagst, das möchtest du gerne jetzt oder nie.
Boah, mein Kopf ist schon ein bisschen ausgelaugt. Fällt mir gerade.
Ja, aber du, wie gesagt, es ist ja wunderbar. Vielen Dank, dass du hier warst. Du hast echt Wahnsinn, was du alles erlebt hast. Toll, dass du es mit uns geteilt hast, auch mit unseren Hörern geteilt hast.
Ja.
Wie gesagt, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn der Shop am Start
ist. Mir ist doch noch was eingefallen.
Ja.
Also es ist, auch mir selber geht es so, dass ich die letzten, während meinem Berufsleben, ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich immer Berufe ausüben konnte, Arbeitsstellen hatte, wo ich einfach dahinter gestanden bin. Wo ich mich auch weiterentwickeln konnte und wo ich einen Sinn drin gesehen habe. Und das finde ich schon, da bin ich auch sehr dankbar.
Schön.
Da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen, oder?
Dann bedanke ich mich auch.
Und deshalb arbeite ich, obwohl ich in der Rente bin, auch gerade noch ein bisschen weiter.
Cool. Ist doch cool, wenn man arbeiten kann und nicht muss.
Ja. Okay, das ist toll, finde ich auch.
Vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Franz. Ich habe mich heute so ein bisschen auch als Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer empfunden und habe versucht, die immer das ein bisschen so zu entlockern, dass es nicht zu fachlich wird, wie du vielleicht merkt hast, obwohl ich es natürlich verstanden habe, von was du sprichst. Aber genau, das war ja auch das Ziel, dass ihr da draußen das versteht, um was es hier ging. Es war halt sehr, sehr fachlich. Ich fand es total spannend. Vielen lieben Dank, Franz, dass du uns mit hineingenommen hast, auch in deinen Lebenslauf. Da wusste ich vieles auch noch nicht. Mhm. Und von dem her wirklich herzlichen Dank. Und von dem her würde ich sagen, das war's für heute. Bis nächste Woche.
Danke an euch. Es hat auch mir total Spaß gemacht.
Schön.
Danke.